Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor 4 Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kannst losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes.
Mein Vater konnte sehr gut sowohl inszenieren wie auch manipulieren. Beides hängt miteinander zusammen und beides kann seinen Sinn haben. Und gerade im engeren Familien- und, glaube ich, auch sozialen Kreis kann Inszenierung ganz großartig sein und Manipulation total toxisch und destruktiv.
Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört Männer weinen heimlich. Oder ihr schaut sogar den Videopodcast bei Podimo. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wurde neulich in einem Interview gefragt, ob ich mich durch meine Elternzeit in meiner Männlichkeit beeinträchtigt gefühlt hätte. Ob es für mich männlich oder unmännlich sei, wenn Väter sich um ihre Kinder kümmern. Ich habe darauf geantwortet, dass ich mich schwer tue, zu definieren, was männlich ist. Dass ich am liebsten gar nicht unterscheiden würde zwischen männlich und weiblich. Ich fühle mich, wenn ich über Männlichkeit spreche, als würde ich über ein Thema sprechen, das mit mir selbst gar nicht allzu viel zu tun hat. Ich kann viel über toxische Männlichkeit sprechen, über Rollenbilder, über gesellschaftliche Erwartungen. Aber wenn es um mich geht, um meine eigene Männlichkeit, dann wird es ziemlich schwammig. Dann rede ich plötzlich über die Männer statt über mich. Mehr noch, ich versuche mich aktiv von Männern abzugrenzen. Und damit reproduziere ich ja genau die Muster, die ich eigentlich selbst kritisiere. Diese Distanz, diese Analyse von außen, dieses vermeintlich souveräne Erklären. So als wäre ich selbst gar nicht Teil von diesem ganzen Männlichkeitsding. Als Vater merke ich das noch mehr. Ich will meinen Kindern gerne zeigen, dass Männer auch unsicher sein dürfen. Verletzlich, dass sie nicht immer stark sein müssen. Aber schaffe ich das? Oder bin ich in wichtigen Momenten doch wieder der, der alles im Griff haben will? Der erklärt, behauptet und entscheidet, statt zuzugeben, dass er selbst oft gar keine Ahnung hat und nicht weiter weiß. Heute habe ich einen Gast, der einerseits als ein Welterklärer in Podcasts, Artikeln, Büchern und auf Bühnen sein Geld verdient und andererseits auch immer wieder den Mut beweist, sehr offen über sein eigenes Suchen, über seine eigenen Unsicherheiten und die persönlichen Lernprozesse hinter den großen gesellschaftlichen Fragen zu sprechen. Herzlich willkommen bei Männerweinen heimlich, Sascha Lobo.
Hallo.
Du hast gerade in meinem Monolog zugehört, dass ich mich schwer tue, über Männlichkeit zu sprechen und das auch mit mir in Verbindung zu bringen. Mhm. Jetzt habe ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet, denke so, der Sascha, der kommt als Gast, der ist mega eloquent. Ich habe mich ein bisschen gefürchtet vor diesem Gespräch.
Zu Recht.
Völlig zu Recht. Du sitzt jetzt auch hier, du schüchterst mich ein. Im Vorgespräch hast du mich schon eingeschüchtert. Ich habe schon einen Stresspickel. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier durchstehen soll. Und zeitgleich erwische ich mich dann dabei, dass das ja genau das Problem ist, über das wir hier vielleicht sprechen, dass ich denke, ich muss so der souveräne Gesprächsführer sein. Vielleicht ist das gar nicht das Ziel und vielleicht ist das was, was mit Männlichkeit zu tun hat, was wir auch irgendwie überwerfen müssen. Kennst du das denn, dass du, wenn du über Männlichkeit sprichst, dass du eher abstrakt sprichst als auch über dich selbst?
Das habe ich bei mir noch nicht so beobachtet. Ich habe mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, auch für mich und vor mir selber, aus, würde ich sagen, Gründen, die viele Männer nachvollziehen können. Zum Beispiel in der Jugend so ein Findungs- und Suchprozess, der natürlich ganz explizit, ich bin heterosexuell, auch mit der Wirkung auf das andere Geschlecht zu tun hat oder zumindest mit der Wirkung auf Frauen und Mädchen damals, also die Mädchen in der Klasse, da gab es einen Such- und Findungsprozess, was für mich Männlichkeit bedeutet. Und der hat gleichzeitig mit mehreren anderen Such- und Findungsprozessen stattgefunden. Und da fängt man natürlich an. Ich denke, das ist der Teil, den sehr, sehr viele Menschen nachvollziehen können, gerade Männer, die irgendwie ein bisschen mehr selbst reflektieren. Was gar nicht so wenige sind, finde ich. Da hat ein Prozess angefangen, der zunächst darauf aus war, dass ich versuche, Männlichkeit so als die ganz klassischen Muster von Stärke, Coolness, Härte und auch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit zu definieren. Dass das so zumindest nur an der Oberfläche gestimmt haben mag, ist eine Sache. Mhm. Dass das aber in der Abgrenzung, und ich glaube, das ist heute ein großer Teil und ein selten besprochener Teil des Problems, dass das aber in dieser Abgrenzung gleichzeitig auch von den Mädchen in der Klasse geradezu gefordert worden ist,
Wie meinst du das?
Ich habe, das ist eine Diskussion, wo ich sehr, sehr froh bin, dass die Generation nach uns da eine größere Offenheit zu haben scheinen. Die Generation, in der ich bin so ziemlich genau Generation X, würde man sagen. Die Generation, in der ich bin, da habe ich halt wahnsinnig oft gehört in den Jugendzeiten, und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern erstmal nur als Feststellung. Ich wahnsinnig oft gehört, Männer sollten auch ihre verletzliche Seite zeigen, ihre weiche Seite, ihre freundliche Seite und so. Und dann war aber das eigene Erleben als junger Mann, als Jugendlicher, sagen wir mal zwischen 16 und 20, hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Sondern dann waren die Jungs, auf die in Anführungszeichen alle Mädchen standen, nach meiner damaligen Wahrnehmung, das waren gar nicht die, die sich verletzlich gezeigt haben. Es waren gar nicht diejenigen, die auch mal ihre weiche Seite oder die auch mal weinen konnten oder die auch mal gesagt haben, oh, das kann ich nicht. Das waren ganz im Gegenteil die Rampensäue. Das waren diejenigen, die super in Sport waren. Und genau der Typus, an dem man sich als Junge versucht hat zu orientieren, selbst wenn man es eigentlich hätte besser wissen können. Insofern habe ich damals gesehen, und da bin ich sehr froh, dass das zumindest zum Teil inzwischen anders ist. Damals habe ich gesehen, dass es ein Auseinanderklaffen im Männlichkeitsbild gab. Das eine, was so intellektuell von Erwachsenen in der gesellschaftlichen Diskussion geradezu gefordert worden ist. Es gab damals, vor 620 Jahren war es, glaube ich, so Hits, neue Männer braucht das Land, ich sprühe es an jede Wand, ich keine Ahnung, weiß ja nicht mehr, wer genau das gesungen hat, aber das habe ich ja sehr, sehr oft gehört in meiner Jugend. Und diese Forderung vom den damaligen feministischen Bewegungen, die konnte ich auch gut nachvollziehen. Die habe ich zu einem guten Teil geteilt. Ich begreife mich auch als Feminist und das schon sehr lange getan. Aber das Auseinanderklaffen, das war für mich lange eine Schwierigkeit.
Und das hast du auch so wahrgenommen, auch als Jugendlicher oder weiß ich, in den frühen Jahren der weiterführenden Schulen oder so, dass du gedacht hast, okay, es wird jetzt hier irgendwas von mir erwartet?
Ich habe, das habe ich so retrospektiv, war das die Analyse, jetzt aber auch nicht 30 Jahre später oder so, sondern schon irgendwie so 4-5 Jahre später. Ich würde sagen, dann im Studium habe ich besser begriffen, dass das, was gesagt wird und was das am Ende konkret bedeutet, dass also die gesellschaftliche Diskussion und die persönliche Situation manchmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das habe ich würde nicht sagen ganz früh verstanden, aber ich würde sagen, es ist mir irgendwie aufgefallen. Verstanden habe ich es dann später.
Aber dann ist es ja wahrscheinlich so, dass, also du sprichst jetzt irgendwie von Mädchen in der Klasse, die dann irgendwie eher auf die sportlichen und extrovertierten Typen standen. Die standen ja wahrscheinlich auch unter dem Einfluss eines Rollenbilds oder so.
Absolut. Deswegen ist das jetzt auch keine Schuldzuweisung, sondern eher eine diagnostische Feststellung, wie patriarchale Mechanismen, Rollenbilder zumindest damals gewirkt haben, auch in ihrer Festgezurrtheit. Das hat ja einen Grund, warum die verschiedenen Varianten des Patriarchats so wahnsinnig lange überdauert haben, weil das halt nicht nur irgendwie ideologische Pfeiler waren, die irgendwo eingeschlagen wurden und dann hat man das halt irgendwie so durchgezogen, sondern weil da ganz tiefe gesellschaftliche tradierte Überzeugungen auf allen Seiten von fast allen Menschen mit einhergegangen sind.
Und du hast dich dem dann nicht zugehörig gefühlt? Hast du dich dann irgendwie, weiß ich nicht?
Ich habe mich unabhängig von der Geschlechterfrage insgesamt, habe ich mich selten irgendwo zugehörig gefühlt. Ich hatte immer den Eindruck, Außenseiter zu sein und würde sagen, dass das diese Wahrnehmung auch gestimmt hat. Auf mehreren Ebenen. Zum einen war ich halt Scheidungskind und dann war mein Vater auch noch Ausländer, so hat man das damals einfach auch ganz offen genannt. Aus Argentinien kam er, ist erst mit 30 Jahren ungefähr nach Deutschland gekommen. Meine Mutter ist Deutsche. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass relativ viele Punkte, von denen ich dachte, das wird von Jungs erwartet, bei mir jetzt gar nicht so zentral waren. Ja, also
zum Beispiel
Sport, gut in Sport zu sein. Ich kann naheliegenderweise schwer einschätzen, wie das jetzt heute ist oder in den letzten 10 oder 15 Jahren war, als das in den 80er Jahren Da war das schon so, dass die Coolen waren, die gut waren in Sport. Und zwar jetzt nicht nur in der vierten Klasse oder so, sondern das ging halt bis 16, 17, 18 hoch. Fast bis kurz vors Abitur, würde ich fast sagen. Erst so mit 15, 16, 17 hat sich langsam etwas entwickelt, was auch Anerkennungsmechanismen außerhalb von so reiner Körperlichkeit waren.
Du hast deinen Vater angesprochen. Wie würdest du das Verhältnis zu deinem Vater beschreiben damals und wie würdest du sagen, hat dein Vater dich in Bezug auf Männlichkeit geprägt?
Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil mein Vater Argentinier war.
Ja.
Das ist eine Dimension davon, warum es nicht leicht zu beantworten ist. Und das argentinische Rollenbild ist ein, vorsichtig gesagt, vergleichsweise konservatives. Das hat er aber wieder aufgebrochen, nur nicht in allen Bereichen. Das habe ich erst später verstanden, dass mein Vater zwar in sehr vielen Details sehr liberal und sehr aufgeklärt war, aber in manchen Details halt auch nicht. Das bekommt man gerade als junger Mann schwer überein. Wenn man merkt, okay, hier und dort lehnt er bestimmte klassische Männlichkeitsprinzipien komplett ab.
Mhm.
Und an anderen Stellen kann er sich so gar nicht davon lösen. Zum Beispiel hat mein Vater eine sehr große Offenheit gegenüber allen möglichen Lebensentwürfen gehabt und an manchen Stellen ist dann doch wieder eine sehr weirde Form von Homophobie aus ihm rausgebrochen. Das habe ich erst viel später verstanden, dass es tatsächlich so war. Ich wollte ihn gar nicht so einsortieren, aber es war schon klar. Ich sag mal ein Beispiel, was ich meine, damit es greifbarer wird. Er war so unglaublich froh, als er nach und nach gemerkt hat, dass seine beiden Söhne heterosexuell sind. Und hat uns das sehr deutlich gezeigt.
Wie hat er das gezeigt? Hat er das gesagt?
Also, er hat es fast wörtlich gesagt, genau. Und seine Entschuldigung dafür war, naja, dann hat man es einfach auch schwerer in der Gesellschaft. Aber das war halt eine Entschuldigung und es war auch eine erkennbare Entschuldigung, weil das Glück, das er empfunden hat, offenbar darüber, dass wir heterosexuell sind, das bezog sich jetzt nicht darauf, dass wir es deswegen jetzt leichter in der Gesellschaft haben. Das bezog sich einfach auf sein Gefühl mit dieser Situation. Und diese Widersprüchlichkeit, die habe ich erst später verstanden. Dass er zwar einen großen Respekt hatte für wirklich alle Lebensentwürfe und auch eine liberale Offenheit hatte, von der ich profitiert habe, weil ich deswegen Menschen nicht bewertet habe oder viel, viel weniger versucht habe, viel weniger zu bewerten, die war halt am Ende in manchen Details doch nicht so liberal. Ne? Also man muss dazu sagen, es war halt auch nicht nur eine andere Zeit, eine andere Erziehung, die in seiner Kindheit vorhanden war, sondern auch noch dazu ein anderer Kontinent. Und das kann einen Unterschied ausmachen, aber das zu checken und auch so diese Doppelbürdigkeit manchmal oder fast Bigotterie wahrzunehmen oder aus heutiger Perspektive würde man sagen Bigotterie, da brauchte ich eine Zeit.
Dein Vater ist 2020 verstorben.
Ja.
Und du hast damals einen Post bei Social Media dazu gemacht, in dem du deine Trauer geteilt hast.
Mhm.
Und wenn ich das so erstmal auf mich wirken lasse, dann habe ich erstmal so ein Störgefühl.
Mhm.
Und ich habe darüber nachgedacht und die größte Bezugsperson, die in meinem Leben bisher verstorben ist, war mein Opa. Der ist 2004 verstorben. Der war wirklich so mein absoluter Hero und ich habe sogar vermieden, zu ihm, ich hatte die Chance, zu ihm zu fahren ins Krankenhaus, ihm noch Goodbye zu sagen. Ich bin einfach 2 Stunden in der Gegend rumgetingelt, um das zu vermeiden. Und habe auch, dann ist er verstorben, ich kam zu spät. Und dann habe ich auch in den Jahren danach, habe ich mir überlegt, wirklich das einfach nur weggeschoben. Also ich habe die Bestattung, habe ich kaum ertragen. Und dann bin ich da einfach so drüber gegangen über diesen Schmerz und habe die Trauer auch mit niemandem geteilt und so weiter und so fort. Und jetzt, 20 Jahre später in der Tagesklinik, habe ich erst gerafft, was das für ein Einschnitt in mein Leben war. Was für eine Trauer und was für ein Verlust. Und das ist ja diametral gegensätzlich zu dem, wie du, könnte man jetzt behaupten, mit der Trauer über den Verlust deines Vaters umgegangen bist, zumindest in der Öffentlichkeit. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist das sogar, also es ist ein anderes Extrem vielleicht, aber ja ein viel besseres Mittel. Kannst du?
Ich würde Genau, bei diesem Punkt versuchen, so wenig wie möglich zu werten, also besser, schlechter. Da ist das, glaube ich, sehr, sehr persönlich, wie man mit Trauer umgeht. Für mich sind soziale Medien, die sich auch gewandelt haben in der Bedeutung für mich, aber für mich sind soziale Medien auch ein Instrument, um Menschen zu erreichen, die mir wichtig sind oder denen ich wichtig bin, wo ich aber jetzt nicht unmittelbar denen irgendwie WhatsApp schreiben würde, hey, mir geht's gerade nicht so gut, mein Vater ist gestorben oder so. Das bedeutet, meine Beziehung zu einem Teil der Öffentlichkeit, die gegenseitig ist, verursacht einen Wunsch in mir, sehr selten, aber manchmal eben doch Persönliches und Privates zu teilen in sozialen Medien. Und ich habe das immer mal wieder gemacht, auch zum Beispiel als die Geburt meiner Kinder anging, unserer Kinder, meiner Kinder mit Jule. Das habe ich auch immer geteilt. Bestimmte andere Sachen, Hochzeit und so, also so Lebensereignisse. Und ich finde das völlig legitim, sowohl das zu tun, wie auch das nicht zu tun. Gerade bei sowas wie Trauer, da habe ich mich intensiver mit beschäftigt, weil das in sozialen Medien so ein wichtiger Punkt ist, auch Trauer zum Beispiel über Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit gestorben sind, ermordet worden sind, große Anlässe der Traurigkeit. Das sind Extremsituationen, wo Menschen so unterschiedlich darauf reagieren, dass man zumindest versuchen kann, da erstmal etwas wertneutraler ranzugehen. Und das fällt den meisten Menschen ehrlicherweise schwer. Übrigens auch ein Punkt der Männlichkeit. Es gibt eine bestimmte Form von Männlichkeit, die bis heute, glaube ich, häufiger in den Köpfen zu finden ist, als man denkt. Das ist eine Ungerührtheit zu illustrieren. So eine gewisse, das ficht mich nicht an. Mhm. Da stehe ich drüber. Und ich sehe, wo das herkommt. Ich halte es nicht für prinzipiell schlecht. Aber ich glaube, es gibt Situationen, in denen man genau diesen Teil der Männlichkeit einfach mal sein lassen kann. Und einfach mal sagen kann, nein, das rührt mich. Das rührt mich sehr.
Und das gelingt dir und das rufst du dann nach außen durch solche...
Was heißt gelingt mir? Das ist, gelingen hört sich so an, als sei das ein Rezept, dem ich folge. Ich habe auch schon Postings gelöscht, wo ich gemerkt habe, oh, das fühlt sich doch nicht so gut an, wie ich dachte.
Zum Beispiel?
Ich habe Postings gelöscht, wo ich auf einer Beerdigung von einem Bekannten war und mit einem, also der die Beerdigung, der war relativ jung verstorben und der die Beerdigung organisiert hat, den habe ich gefragt, ob ich was posten darf und das habe ich dann auch gemacht. Und ganz viele andere von seinen Freunden fanden das katastrophal.
Hm. Haben die gesagt, warum?
Sie meinten, das sei so ein intimer Moment und ich habe halt einen Teil von den Blumen, vom Blumengesteck der Beerdigung fotografiert und gesagt, leb wohl. Und sie fanden, das gehört überhaupt nicht in soziale Medien. Ich hätte gesagt, ja, ich war auch mit dem zumindest halbwegs befreundet. Das ist eine Form von sich verabschieden. Wir haben uns damals über Twitter, hieß das noch, kennengelernt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so falsch ist, aber da kann ich aus Respekt dann halt das löschen. Und später hätte ich aber auch gesagt, das hätte ich eigentlich nicht machen müssen. Oder vielleicht nicht nur ein einziges Ja von einer Person da als Maßstab nehmen. Also das ist jetzt ein kleines Beispiel. Aber es ist halt auch die Frage, wenn man unter Männlichkeit versteht, bis zu einem bestimmten Punkt, glaube ich auch, dass das sehr wichtig ist, das darunter zu verstehen, dass man seine Emotionen bis zu einem bestimmten Grad kontrollieren kann, hört sich so hart an, aber irgendwie steuern kann, dass man nicht jedem Impuls nachgibt, dass man so eine gewisse Herrschaft über die eigene emotionale Landschaft hat.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich ein Teil der Zivilisation. Impulskontrolle zum Beispiel ist extrem wichtig. Es gibt eine gegenläufige patriarchale Erzählung, deswegen finde ich das so wichtig, wo Männer sich von ihrer Verantwortung freisprechen. Mhm. Ja, guck dir mal an, wie die rumläuft. Da konnte ich ja gar nicht anders als. Ja. Will sagen, ein Mann tut so, als wäre es normal, ab einem bestimmten Punkt seine Gefühle, seine Triebe nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Und dafür ist er dann nicht mehr verantwortlich. Also ist für mich der Umkehrschluss auch wahr, ein Teil der Wahrheit, dass ich als Mann, und das ist meine Definition von Männlichkeit, bis zu einem bestimmten Punkt verantwortlich bin dafür, wie viele Gefühle sind vorhanden, lebe ich aus, welchen folge ich, wie kann ich mit denen umgehen. Und da ist es nicht so leicht, die Diskussion richtig in Verbindung mit der Öffentlichkeit zu führen. Weil Öffentlichkeit alles verändern kann. Und etwas, was im Privaten total richtig ist, kann in der Öffentlichkeit ganz falsch sein. Das ist eher ein Punkt, der mir zu kurz kommt in der Diskussion.
Wie meinst du das? Kannst du das näher erläutern? Also, dass du...
Fokussieren wir uns auf soziale Medien, und soziale Medien sind immer eine Bühne. Und eine Bühne transportiert nicht nur den Inhalt, sondern auch die Tatsache, dass es sich um eine Bühne handelt. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich zum Beispiel öffentlich weine, ja, das ist jetzt der Titel des Podcasts, meine Männer weinen heimlich, da steckt ja etwas drin. Wenn ich öffentlich weine, dann ist es nicht nur, dass ich mich entschieden habe zu weinen und das zeige, sondern dann verbinde ich damit auch eine Botschaft, die damit weit drüber hinausgeht. Zum Beispiel, dass ich eine Pose, und das meine ich gar nicht abwertend, sondern eine Pose der Emotionalität nach außen trage. Mhm. Es gibt Situationen, da halte ich es für absolut richtig, im privaten Rahmen zu weinen und für falsch, öffentlich zu weinen.
Zum Beispiel? Wann ist es falsch, öffentlich zu weinen?
Es ist dann falsch, wenn auf dem Weg vom privaten Weinen zum öffentlichen Weinen nicht mehr nur Trauer dabei ist, sondern Selbstmitleid. Weil das Signal des öffentlichen Weinens ist eins, was automatisch Mitleid und Mitgefühl einfordert. Es geht nicht anders. Und es gibt Situationen, in denen möchte ich weinen dürfen, in denen möchte ich aber nicht das nach außen tragen, um Mitgefühl einzufordern. Und deswegen ist für mich Weinen heimlich gar nicht ein wichtiges Kriterium, weil heimlich hat schon wieder so eine Wertung von Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit drin. Ich würde sagen, weint man privat? Super, klar. Weint man Öffentlichkeit? Ja, auch. Geht, klar. Es sind bloß unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Ebenen. Und gerade wo Selbstmitleid eins der Gefühle ist, dass die Männer seit vielen hunderten Jahren im Patriarchat nicht nur haben dürfen, sondern auch instrumentalisieren. Bitte bemitleidet mich. Würde ich wirklich unterscheiden zwischen kann weinen und weint in der Öffentlichkeit. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, von denen ich nicht glaube, dass man sie immer auf Krampf vermischen muss. Und ich sage jetzt nicht, jeder, der in der Öffentlichkeit weint, ist irgendwie schwierig, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, die Anlässe, die Situationen, die Reflexionsebene darf und soll sich unterscheiden.
Aber ist nicht der Post, den du zum Tod deines Vaters abgesetzt hast, auch irgendwie, du hast nicht geweint öffentlich, aber du sagst beim Weinen, wenn ich das öffentlich mache, dann schicke ich irgendwie voraus, dass ich da Mitgefühl einfordere. War das nicht bei dem Post dann auch ähnlich?
Dass du Also deswegen sage ich ja, es ist nicht prinzipiell und immer und alles schwierig und falsch. Man muss sich diese Ebenen bloß bewusst machen. Mhm. Ich bin überzeugter Anhänger des Glaubens, dass Authentizität in sozialen Medien nicht existiert. In Medien insgesamt.
Gar nicht.
Medien, nee, gar nicht, existiert nicht.
Oder nicht
eingeschränkt. Nein, existiert einfach nicht. Okay. Existiert einfach nicht.
Kannst du das?
Na klar. Alles, was in Medien stattfindet, ist Inszenierung. Alles.
Bühne.
Ist Bühne. Und zwar aus Prinzip. Sonst wären es keine Medien. Und Inszenierung und Bühne ist das Gegenteil von Authentizität. Ich habe auch schon häufiger Artikel darüber geschrieben, wie schwierig ich den Begriff der Authentizität finde. Unter anderem, weil er einen komplett falschen Maßstab gibt. Das, was man da beurteilt, ist meistens eher Sympathie, Zugänglichkeit, Ehrlichkeit. Und das sind alles wichtige Werte, von denen ich glaube, dass die tatsächlich auch über soziale Medien zum Beispiel transportiert werden können. Sympathie, klar. Aber wenn man es anfängt, Authentizität zu nennen, dann kommt man aus meiner Sicht in eine total krasse, auch übrigens Männlichkeitssackgasse. Weil plötzlich von einem gefordert wird, dass man sich so gibt, als würde man sich nicht geben. Man wird unter Druck gesetzt, wenn die Authentizität so reinkracht. Man wird unter Druck gesetzt, möglichst natürlich zu sein. Und zwar genau in dem Moment, wo man sich eigentlich gar nicht so fühlt, als würde man natürlich sein. Das ist eine Farce. Das ist eine Farce, die bis jetzt sehr wenige Menschen erkennen, fürchte ich. Das ist eines der größten Probleme, glaube ich, in sozialen Medien. Und ich glaube auch, dass dieser Authentizitätsdrive, den so viele Leute vorgeben zu haben, eine absurde Schutzfunktion ist. Ich will von den meisten Menschen gar nicht die authentische Seite kennenlernen. Die interessiert mich überhaupt nicht.
Warum nicht?
Weil es eine Ebene der Privatheit ergibt, bei der ich bei den allermeisten Menschen gar nicht reingucken möchte.
Aha.
Es ist so ein bisschen wie, ich möchte auch nicht irgendwie, wenn du auf die Toilette gegangen bist, möchte ich auch nicht sehen, was dabei rausgekommen ist. Ich weiß, es existiert, aber es interessiert mich aber wirklich gar nicht. Es ist nicht authentisch, denn zu sagen, guck mal hier, es halte ich für kompletten Quatsch.
Das wäre Next Step.
Was heißt Next Step? Also es ist die Frage der Authentizität, ist eine aus meiner Sicht überbewertete. Nennt es Sympathie, nennt es Ehrlichkeit, nennt es Zugänglichkeit, nennt es Schwäche zeigen, aber authentisch zu sein in sozialen Medien, glaube ich, ist eine Farce.
Und würdest du sagen, Schwäche zeigen geht authentisch?
Es gibt da sehr, sehr interessante Betrachtungen, auch übrigens wissenschaftliche Betrachtungen, was Schwäche zeigen angeht und das Symbol von Schwäche zeigen.
Mhm.
Das sind auch unterschiedliche Sachen. Man sieht das zum Beispiel an einem Teil der Bewegung, die ich strukturell und an sich schätze, was zum Beispiel so Body Positivity oder Body Neutrality angeht. Will sagen, den eigenen Körper als gut zu empfinden oder auch als ästhetisch zu empfinden, ohne jetzt auf gängige Körperbewertungsmaßstäbe zurückzugreifen. Was ich da regelmäßig beobachte, ist, dass eine 117% normschöne Person so eine klitzekleine Blinddarmnarbe irgendwo am Bauch vorzeigt und sagt, schaut mal, diese Narbe hier, ich bin jetzt Teil von euch, ich finde die super schön. Oder jemand, der einfach wirklich Idealgewicht hat und sich dann so hinsetzt, dass man so eine mini kleine Bauchfalte sieht und dann so tut, als sei das schon Body Positivity. Das ist nur eine Inszenierung. Und das ist eine Inszenierung, die genau in diese Richtung geht. Ich zeige etwas, was vermeintlich eine Schwäche ist. Das ist nur ein Symbol für Schwäche. In Wahrheit ist es aber gar keine Schwäche. Und das ist, glaube ich, ein Muster, was wir sehr häufig in diesem Bereich sehen.
Aber ist das objektivierbar? Weil wenn, also jetzt nur mal so ein ganz plattes Beispiel, diese Person, die du beschreibst, die einen enorm schönen Körper hat und dann hat sie so eine Falte, die kann das ja trotzdem subjektiv als krassen Makel in Relation, kann man das ja nicht setzen, empfinden.
Na klar, aber auch Subjektivität, was Makel angeht, hat eine bestimmte Grenze. Du kannst dich nicht komplett von einer gesellschaftlichen Realität entfernen.
Mhm.
Das ist aus meiner Sicht zwar wichtig, dass man Subjektivität auch einsortiert als, die leidet tatsächlich diese Person und das muss man ihr auch gar nicht absprechen, aber in dem Moment, wo es auf einer Bühne stattfindet, ist es wieder was anderes. Und da würde ich schon sagen, jemand, der in jeder Hinsicht normschön ist und eher noch im Gegenteil dramatische gesellschaftliche Vorteile durch sein Aussehen hat, wenn der halt so ein mini kleines Signal gibt, guck mal, ich bin auch nicht perfekt, dann wirkt das eher sehr destruktiv auf diejenigen, die da tatsächlich ein Selbstbewusstsein entwickeln müssen, weil sie eben das Gegenteil von normschön sind. Also es kann nicht jede Person sagen, hey, mir ist dieses und jenes passiert, das ist doch mindestens genauso schlimm wie bei dir, weil es Unterschiede gibt. Und Subjektivität hin oder her, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, diese Unterschiede komplett einzureißen.
Fällt dir das auf, diese Diskussion über Normschönheit und so, dass das, also mir fällt es auf oder ich nehme das so wahr, dass das noch immer eine größtenteils weiblich geführte Diskussion ist? Dass wir Männer nicht so viel darüber sprechen, über unser Körperempfinden, über Zweifel, Makel?
Ja, das hängt aber damit zusammen, dass ich glaube, dass Männer mit körperlichen Unzulänglichkeiten bis zu einem bestimmten Punkt und auch nicht alle besser zurechtkommen als Frauen.
Glaubst du wirklich?
Ja, auf jeden Fall.
Woran liegt das deiner Meinung nach?
Da gibt es mehrere Vermutungen, die ich habe. Eine Vermutung wäre, dass Männer zum einen gesellschaftlich, zum anderen aber auch auf anderen Faktoren beruhend mit einem größeren Selbstbewusstsein in solche Situationen reingehen, was dann sogar auch noch gestärkt wird. Bei Frauen ist dieses Selbstbewusstsein, gerade was den Körper angeht, geringer und es wird dann auch noch geschwächt.
Ja, einerseits. Andererseits haben wir Männer ja auch mit gewissen Bildern zu tun, wie ein Mann auszusehen hat.
Richtig.
Und so weiter und so fort. Und dann gibt es die andere Seite der Geschichte, die sagt, ja, Männer können ja aussehen, wie sie wollen. Ein kleines Bäuchlein ist ja auch sexy, bla bla.
Darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich will eher darauf hinaus, dass in der Selbstwahrnehmung Männer besser darin sind, sich zu belügen, in Anführungszeichen, oder sich selbst schön zu reden. Das habe ich auch sehr häufig bei mir selber festgestellt, dass das mir leicht fällt oder leichter fällt. als das offenbar bei Frauen der Fall ist. Da kann man lange über die Ursachen dafür diskutieren, aber tatsächlich ist das nicht nur mein eigenes Erleben, sondern auch aus meiner Sicht ein relativ klarer gesellschaftlicher Zustand, dass Männer besser über eigene Unzulänglichkeiten hinwegkommen oder die ignorieren oder die sogar ins Gegenteil verkehren. It's not a bug, it's a feature. Mhm. Als das bei Frauen so ist. Ich empfinde Frauen da als selbstkritischer.
Würdest du sagen, du bist kritisch, was das angeht?
Ich habe ja bei mir selber festgestellt, dass ich sehr, sehr gut darin bin, Unzulänglichkeiten von mir schön zu reden. Bis heute. Also das ist auch ein Punkt, wo ich sagen würde, da mangelt es mir nicht besonders an Selbstbewusstsein und da würde ich sagen, hey, ist doch nicht schlecht, ist doch cool.
Hast du da Beispiele für konkrete?
Na klar. Ich hatte über sehr lange Zeit eine unentdeckte Schilddrüsenunterfunktion. Die hat dazu geführt, nicht nur, dass ich depressive Verstimmung hatte, sondern dass ich 45 Kilo zugenommen habe. Hm. Und das heißt, ich bin in einen Bereich reingegangen, der schon stark Adipositas war. In dieser Zeit gab es Situationen, da habe ich mich wirklich nicht gut gefühlt mit meinem Körper. Aber dann hat es gereicht, dass ich irgendwie so 3-4 Kilo abgenommen habe. Hm. Und ich hatte die Empfindung, ich bin eigentlich echt gut in Form. Was objektiv medizinisch betrachtet nicht der Wahrheit entsprach. Aber ich habe es halt so empfunden, weil es ein Kontrast war zu dem, wie ich mich 3 Wochen vorher gefühlt habe. Und das hat mir ausgereicht, um mit einem Selbstbewusstsein noch in körperliche Situationen reinzugehen, wo ich sagen würde, dass für mich persönlich war das ein Vorteil, dass jetzt andere so empfunden haben, ist mir da auch nicht mehr so wichtig. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo Männer besser sind drin sind. Was heißt besser? Oder selbstüberzeugungsstärker als Frauen. Das ist jetzt, wenn ich von Männern und Frauen rede, ist es aber immer, muss man dazu wissen, nicht eine Verallgemeinerung auf alle, sondern eher im Durchschnitt. Ja, das muss ich vielleicht erläuternd dazu sagen. Ich glaube, ich empfinde mich als Differenzfeminist. Das bedeutet, ich möchte die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und allen Menschen, die dazwischen liegen, sowohl körperlich wie auch in anderen Facetten, die möchte ich nicht wegreden. Die möchte ich auch nicht auf bloße Erziehung und bloße Prägung von außen zurückführen, sondern ich glaube, dass da auch eine Biologie eine Rolle spielt und auch eine Rolle spielen muss. In alle möglichen Richtungen übrigens. Aber genau darauf aufbauend denke ich, dass man gleichzeitig die unglaubliche Spreizbreite von dem mitbegreifen muss, was Männer sein können, was Frauen sein können. Ich will sagen, wenn ich jetzt eher männliche oder eher weibliche oder männlich gelesene oder weiblich gelesene Eigenschaften benutze als Begriff, dann möchte ich von einem im Durchschnitt reden und schon gar nicht von einem normativen, das muss so sein.
Du sagst es selbst, du bezeichnest dich selbst als Feminist. Ich wurde das in den letzten Jahren ein paar Mal gefragt, in Interviews oder so, und am Anfang habe ich noch gesagt, ja, ich bin Feminist. Und dann habe ich bin ich so ein bisschen abgewatscht worden dafür öffentlich, vor allen Dingen aus der vielleicht eher feministischen Szene. So nach dem Motto, was nimmt er sich raus, nur weil er jetzt irgendwie ein bisschen Elternzeit genommen hat und so, performativer Feminist. So, das ist dann so das Urteil. Und dann habe ich festgestellt, dass ich dadurch mich nicht ganz, dass ich mich nicht davon freimachen konnte von dieser Kritik und dann eher in der Folge das sehr defensiv behandelt habe und dann in einem Interview auch mal gesagt habe, nee, also ich wäre gerne, ich würde mich gerne so sehen, aber ich glaube nicht, dass ich da bin und da muss ich, das muss ich als...
Halte
also
ich für etwas falsch. Sorry, dass ich da, halte ich für komplett falsch.
Okay.
Also ich glaube sogar, dass das eine super toxische Eigenschaft ist, Männern, die versuchen, Teil von einer feministischen Perspektive zu sein, ich sage jetzt absichtlich nicht Bewegung, sondern Perspektive, dass man denen das abspricht. Ja, die Verfall ist mir auch schon 1000 Mal passiert.
Ja.
Ganz oft. Öffentlich, nicht öffentlich, in Büchern, aber das ist mir bis zu einem bestimmten Punkt egal, weil ich das als Überzeugung betrachte und nicht etwas, womit ich in der Öffentlichkeit Punkte sammle. Und es ist sogar eher im Gegenteil davon, wenn man sich selbst als Feminist bezeichnet, als Mann, dann wird einem immer unterstellt, das macht man jetzt, um gut bei Frauen anzukommen. Ich würde sagen, das ist, diese Leute haben nicht besonders viel Verständnis davon, wie Öffentlichkeit funktioniert.
Wie meinst du das?
Das ist jetzt nicht ein super Pluspunkt. Ja, das wird eher erwartet, dass man dazu nichts sagt, sich nicht positioniert, aber im Zweifel Full Support und dann auch seine eigene Reichweite der Bühne, bla bla bla, also das ganze Getöse, was da manchmal kommt. Mir ist wirklich egal, wie einzelne Leute oder auch mehrere Leute mich da bezeichnen oder empfinden, mein eigenes Gerechtigkeitsempfinden, auch aus meiner persönlichen familiären Situation als so in einer alleinerziehenden Mutter über lange Zeit, mein eigenes Gerechtigkeitsempfinden sagt, dass ich darauf bestehe, dass Männer und Frauen und alle dazwischen die gleichen Rechte haben. Und Feminismus bedeutet in allererster Linie gleiche Rechte und dafür auch zu kämpfen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass, weil irgendwelche Leute in ihrem Verständnis von Feminismus, es gibt mehrere unterschiedliche, auch teilweise sich sehr widersprechende, in ihrem Verständnis von Feminismus mir meinen Feminismus absprechen wollen, dass ich dann darauf so beleidigt reagiere und so als Mimose mich dann zurückhalte und dann sage, nein, okay, dann lieber nicht. Also wenn ihr jetzt sagt, dass ich, dann möchte ich lieber nicht sein. Das empfinde ich jetzt. Mimose. Das ist total unmännlich,
also um
jetzt
mal Mimose. Was Lustiges zu sagen. Ich bin unmännlich.
Nee, gar nicht Mimose oder unmännlich. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, das so zu tun, das nicht darauf zu reagieren, weil ein Teil dieser Bewegungen es genau darauf abgesehen hat. Ne? Aber das ist, glaube ich, grundsätzlich ein sehr, sehr großes Problem von tendenziell eher linken oder zumindest sich für links haltenden Bewegungen, dass es für die viel leichter ist, auf Menschen rumzuhacken, mit denen sie 97,3% der Überzeugung teilen, als auf anderen, die tatsächlich echte Gegner wären.
Warum? Warum wäre das nicht leichter?
Das hängt an, also meine Analyse davon, da gibt es natürlich eher erstmal nur Vermutungen, ja, da kann ich jetzt keine tieferen Studien, aber meine Analyse hat in der Vermutung gemündet, dass es stark mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Wir sagen, wenn jemand auf dir rumhackt und dir das Feministische abspricht, obwohl du dich dazu bekennt hast, und da gibt es auch eine ganze Reihe Anhaltspunkte, dass es tatsächlich so sein könnte. Vielleicht auch manche nicht, aber vielleicht auch welche, dass es so sein könnte. Und wenn man dir das dann abspricht, dann weiß man, dass du reagierst. Das heißt, die eigene Kommunikation, die eigene Haltung, die eigene Ideologie hat eine Wirkung. Wenn man dagegen sagen würde, diese Männer da in der AfD, die sind gar keine Feministen oder die sind ganz schlimm in ihrer Männlichkeit, dann reagieren die natürlich einfach genau 0,0. Und das bedeutet, in dem Moment, wo du frustriert bist, weil du merkst, deine eigene Haltung, deine politische Richtung, dein Aktivismus, der hat bis jetzt wahnsinnig wenig wirklich an Früchten getragen, weil die Bretter, die da zu bohren sind, so extrem dick und zäh sind, dann fängst du halt an, langsam auch auf denen rumzuhacken, die eigentlich mehr oder weniger auf der gleichen Seite sein könnten. Und das hat den Hauptgrund, dass du dann dich besser spürst, weil dann hackst du eben auf dem Typ rum und der reagiert und nicht, du wirfst so einen Stein so ganz weit nach hinten, ist jetzt rein metaphorisch gesagt, und es interessiert keine Sau.
Wenn du sagst, diese Kritik, die du dann erfährst, wenn du dich als Feminist bezeichnest oder auch sonst, die ist dir egal? Ist dir das wirklich egal? Ist das was du dir antrainiert hast?
Man muss lernen, damit umzugehen, aber ich habe da auch auf eine sehr harte Schule gehen müssen. Mhm. Ich gehöre zu den ersten Personen, die in sozialen Medien in Deutschland so ihren Kopf samt Frisur rausgestreckt haben und habe da sehr früh schon sehr heftige Shitstorms erleben müssen in ganz vielen verschiedenen Facetten, also aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen.
Was war der Schlimmste?
Ich würde die gar nicht nach Schlimmheit und nach Größe unterteilen. Hm. Für die meisten Menschen ist der erste der schlimmste.
Und was war der größte?
Der größte war bisher 2009, als ich Teil einer Vodafone-Kampagne war, als Testimonial. Und weil ich mich zuvor gegen Netzsperren engagiert hatte und danach auch. Und dann später bekannt geworden ist, nach Vertragsunterzeichnung, nach allem, dass Vodafone ganz offensichtlich damals irgendwie die Netzsperren mit auf den Weg gebracht hat, im Hintergrund, mit politischem Lobbyismus. Dadurch wurde mir dann jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, eine bestimmte Bigotterie unterstellt. Da jetzt rückwirkend zu sagen, ja Moment, aber ich hatte vorher schon den Vertrag unterzeichnet und es war auch übrigens und so weiter, das ist jetzt gar keine Diskussion, die man sinnvoll führen kann in der Öffentlichkeit, wenn so viele Leute wütend sind. Aber damals Hatte ich vergleichsweise viele Twitter-Follower, die meisten in Deutschland. Man hatte eine relativ exponierte Position, auch was diesen Internetaktivismus anging. Und da habe ich dann mal über Nacht 40.000 Mails bekommen.
40.000?
Ja, plus 6.000, 7.000 Tweets, was für damalige Verhältnisse schon sehr, sehr viel war.
Das ist ein großer Shitstorm.
Ja, es waren vor allem heftige Beschimpfungen, da waren Todesdrohungen dabei. Also alles, was man so unter Shitstorm heute klassischerweise verbucht, war das für mich einer der frühen großen. Es war nicht mein allererster, aber es war ein großer.
Und dann hast du dir mit der Zeit eine Rüstung zugelegt?
Mein ganzes Verhalten, mein Auftritt, meine Position gegenüber der Öffentlichkeit hat sich verändert, weil ich, damals gab es halt auch niemanden, den man fragen konnte. Der Begriff Shitstorm war noch gar nicht da in Deutschland 2009. Der ist 2010 erst gekommen. Und da habe ich gemerkt, okay, hier ist eine Verletzlichkeit.
Hast du den nicht so geprägt?
Was heißt geprägt? Der ging damals in der Szene rum und weil ich zu den wenigen in dieser sogenannten Netzgemeinde gehört habe, die in den klassischen Medien gehört worden sind, war ich der Erste, der das in einem Interview mit einem erwachsenen Medium verwendet hat. Also insofern, ja, ich war mit beteiligt an der Verbreitung dieses Begriffs, aber der ist jetzt nicht ausschließlich von mir oder so. In dem Moment, wo man sowas erlebt, braucht man eine andere Form von Selbstschutz. Und meine Form von Selbstschutz war die, auf die ich schon häufiger zurückgegriffen habe, die mir auch ehrlicherweise persönlich liegt, nämlich Arroganz. Arroganz ist die Eigenschaft, die du als vermeintliches Opfer an den Tag legen kannst, was deine Angreifenden wahnsinnig aufregt. Und da in mir auch immer so ein ganz kleines Quäntchen Troll geschlummert und gelauert hat, habe ich schon immer überlegt, wie kann ich jetzt die Leute, die hier mich gerade attackieren wollen, am stärksten treffen. Und das ist mit einer Mischung aus Ignorieren und Abwertung. Und wenn man Ignorieren und Abwertung zusammen zählt, dann kommt Arroganz raus, weil Arroganz zwar unpersönlich ist, aber auf die einzelnen Personen wirkt. Das ging bis hin zu meinem Profilfoto, wo ich so von oben runter gucke. Und es ist ganz offensichtlich, dass mein Profilfoto nicht eine Reaktion auf eine einzelne Attacke ist. Aber in dem Moment, wo man jemanden attackiert auf Twitter und das Profilfoto guckt so auf dich herab, ist halt immer so eine Wirkung mit dabei von, ja, seid mal schon egal. Und in dem Kontext war es eben so, dass ich diese Haltung entwickelt habe und gemerkt habe, dass ich damit ganz gut fahre und dass ich dann tatsächlich auch bis zu einem bestimmten Punkt eine Abwehr entwickeln konnte.
Würdest du das als vielleicht typisch männliches Abwehrverhalten deklarieren?
Ich glaube, ein typisch menschliches Abwehrverhalten. Das kann sein, dass es Männer eher machen, eher schaffen. Da kenne ich aber keine Zahlen dazu und würde jetzt auch nicht so drauf losvermuten. Was ich weiß, ist, dass Frauen sehr viel aggressiveren, sehr viel widerlicheren, sehr viel extremeren Angriffen ausgesetzt sein können. Da ist fast immer sofort eine ultrasexistische Komponente mit dabei, die ich naheliegenderweise nicht in der krassen Form erdulden musste. So ein paar einzelne Ausflüge in diese Richtung gab es auch, aber das ist in keiner Weise das, was Frauen im Netz erdulden müssen.
Du hast 3 Söhne.
Ja.
Und du bist Feminist. Wie wirkt sich das aus? Und wie würdest du sagen, hat sich auch die Beziehung zu deinem Vater auf die Beziehung zu deinen Kindern ausgewirkt? Wie würdest du sagen, geht feministische Erziehung von Söhnen in der heutigen Zeit?
Es gibt ein interessantes Buch von Sheila Bejad. Mhm. Söhne erziehen als Feministin, aus der Mütterperspektive natürlich geschrieben. Ich habe mich dazu intensiv mit Jule, meiner Frau, ausgetauscht, weil es weniger leicht ist, als ich das früher gedacht habe. Es ist ja nicht so, dass man, so bestehst jetzt mal ein Feminist und jetzt fügt sich der Rest komplett zusammen, sondern es ist auch da eine Find- und Suchbewegung, die hört jetzt nicht auf in dem Moment, wo man erwachsen wird oder in dem Moment, wo man in bestimmten Teilbereichen einen gewissen Reifegrad erreicht hat, sondern dadurch, dass es eine gesellschaftliche Frage ist und sich Gesellschaft weiterentwickelt, muss es eigentlich ständig aktualisiert werden. Was nicht leicht ist. Was auch deswegen nicht leicht ist, weil das nichts ist, wo man so einen Referenzpunkt hat. Ja, das ist nicht so wie, hey, es gibt halt beim Weitsprung eine Länge und das ist dann der Weltrekord und daran kann man messen, ist man jetzt gut oder nicht gut, sondern es ist halt Gesellschaft und funktioniert nicht so einfach, nicht so eindimensional, manchmal komplex, manchmal ändern sich auch bestimmte Dinge. Manchmal merkt man, da habe ich früher eine Position vertreten, die würde ich so heute nicht mehr vertreten. Mhm. man lernt dazu, man entlernt bestimmte Dinge. Also es ist viel, viel komplexer. Da profitiere ich aber sehr, sehr von der Diskussion mit meiner Frau, weil sie eine Sicht auf die Dinge hat, als Frau selber, als Mutter, die mir zeigt, wie viel ich auch immer noch und auch jeden Tag dazulernen kann, genau in solchen Positionen. Meine Antwort auf die Frage wäre, dass ich ihnen zunächst so eine Geschlechtersensibilität mit auf den Weg geben möchte und eine bestimmte Form von Empathie. Empathie, total unterschätztes Instrument für ganz viel. Selbst wenn man, sagen wir mal, intellektuell oder ideologisch nicht mit allen Wassern gewaschen ist, weil man jetzt nicht in der Tiefe irgendwie so Second-Wave-Feminism historisch aufgearbeitet hat oder so, selbst dann kann man relativ weit kommen in der Betrachtung vom Geschlechterverhältnis, wenn man einfach versucht, Empathie als Maßstab wirken zu lassen. Ist aber auch wieder leichter gesagt als getan.
Jetzt hast du gesagt, dass du im ständigen Austausch mit deiner Frau Jule bist, über auch feministische Fragen. Ich habe das manchmal gehabt in meiner Beziehung, wenn ich dann so merke, ich lerne da was von meiner Partnerin. Und das ist vielleicht auch so ein Narrativ aus der, ja, vielleicht ist es nur ein Narrativ, aber dass ich dann so mich so ein bisschen schäme und denke, ich muss mir das eigentlich selbst aneignen. Es kann ja nicht sein, dass die Frau dafür verantwortlich ist, dass der Mann jetzt dazulernt und so.
Da hatte ich auch für eine Verbogenheit der Diskussion. Mhm. Also es gibt ganz viele Diskussionen, die sich vermischen und die auch auf einer theoretischen Ebene geführt werden, wo ich sagen würde, hey, bleib mal ein bisschen entspannter. Man muss doch zumindest bis zu einem bestimmten Punkt auch die, sag ich mal, Möglichkeit mit einbeziehen, dass es hier unterschiedliche Interpretationen gibt und dass es in dem einen Fall völlig in Ordnung ist, wenn man was dazulernt und sich was beibringen lässt und nicht in jeder Dimension historisch beschlagen. Also ich glaube, das ist auch eine absolute Spezialität, gerade von eher linken Sphären der Gesellschaft, noch bis ins mikrokleine Detail auf 1000%iger Korrektheit zu bestehen. Und alles, was davon Millimeter abweicht, wird sofort entweder pathologisiert oder dramatisiert oder problematisiert. Es kann völlig in Ordnung sein, dass man sich was beibringen lässt und sagt, um Gottes Willen, das wäre hier mein Job gewesen, da hätte ich hätte ich einen Volkshochschulkurs feministisch für fortgeschritten oder so. Nee, so funktioniert einfach weder Menschsein noch Gesellschaft noch irgendwas. Das ist mir viel zu theoretisch. Ich finde auch, dass zu viel schlechtes Gewissen in der Geschlechterdebatte sehr schwierig kippen kann. Mhm. Wenn man ständig versucht, anderen ein schlechtes Gewissen zu machen, dann ist das für mich die Garantie, dass man irgendwann ins Toxische kippt. Und ich halte eine bestimmte Form von Aufgeschlossenheit für richtig. Aber Aufgeschlossenheit heißt nicht, dass man wie so ein Fähnlein im Wind immer sofort in die Richtung geht, in die irgendjemand halb Kluges gerade argumentiert. Dazu ändert sich das auch zu oft.
Wir beobachten vor allen Dingen im Internet so einen kleinen Wandel so in Männlichkeitsthematiken ins Toxische, was du auch gerade beschrieben hast. Würdest du sagen, das ist eine Reaktion auf das, was wir vorher diskutiert haben, die sehr kritische feministische Szene?
Nö, nein. Ich glaube, das sind beides Reaktionen auf das, was da draußen auf einer viel größeren Ebene passiert. Wir sind in einer gesellschaftlichen Such- und Findebewegung, was einfach die Offensichtlichkeit der Dysfunktionalität des Patriarchats angeht. Mhm. Diese Offensichtlichkeit ist in vielen westlichen Gesellschaften im Prinzip seit der Nachkriegszeit im Gang. Seit unter anderem übrigens durch Verhütungsmethoden wie die Pille, das ein maßgeblicher Punkt dabei war, weil das wiederum eine sexuelle Selbstbestimmung und auch eine gewisse Kontrolle für Frauen bedeutet hat oder für Menschen mit Gebärmutter. Dadurch gab es eine Befreiung, die bis heute wirksam ist und die bestimmte Dinge überhaupt erst möglich gemacht hat. Und diese Diskussion, die ist ja nicht nur nicht abgeschlossen, sondern die hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen spüren, dass diese klassischen patriarchalen Muster für sie irgendwie nicht funktionieren. Aber was kommt danach? Was kommt dann? Wie geht man damit um? Das ist viel weniger eindeutig, als man glaubt, weil Patriarchat ganz viele unterschiedliche Funktionen hat. Und die meisten waren schwierig, ein paar waren einfach irgendwie erstmal zumindest sagen wir mal festigend. Ja, das kann in alle Richtungen abbrechen. Und wenn dann etwas weniger fest, weniger klar ist, dann sehen Menschen sich nach Klarheit. Und in ihrem Streben nach Klarheit biegen viele Menschen einfach manchmal plötzlich falsch ab. Ist auch total menschlich. Deswegen sind für mich sowohl dieses Beharren auf, sagen wir mal, extrem feministischen Positionen, wo es auch wieder ein ganz großes Auseinanderklaffen gibt, auch eine bestimmte Form von Unerbittlichkeit, wie auch dieser Backlash von diesem ganzen Alpha-Getue, sind für mich beides Reaktionen oder Such- und Findebewegungen. Und zwar unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, auf jeden Fall. Aber beides Reaktionen auf, ja, das Patriarchat ist aus meiner Sicht eine Art Rückzugsbewegung.
Mhm.
Schlägt dabei um sich. Und was tritt an dessen Stelle? Welche Form von offener, liberaler, freier Gesellschaft kann den Menschen eine gewisse Sicherheit, Identifikation bieten? Das ist nicht so einfach. Und da gibt es sehr, sehr schwierige Reaktionen in allen möglichen Bereichen drauf.
Und wenn du das so beobachtest und du hast am Anfang gesagt, du hattest als Kind, Jugendlicher auch Schwierigkeiten vielleicht, was es bedeutet, Mann zu sein und wie du dich da einfindest und so. Und wenn du jetzt diese Entwicklung beobachtest, hast du dann manchmal Angst, dass deine drei Söhne vielleicht sogar mehr Schwierigkeiten haben werden mit der Thematik als du? Oder siehst du das eher positiv?
Also ich sehe es deswegen deutlich positiver, weil das ist dann wieder subjektiv, objektiv. Ganz objektiv betrachtet sind meine drei Söhne absolut hyperprivilegiert, wie ich auch. Und aus dieser Position der Privilegiertheit kann man sehr viele Sorgen versuchen, in den Griff zu bekommen. Und man hat es dabei viel, viel leichter. Das heißt, natürlich sorge ich mich um meine Kinder in einem elterlichen Sinn, in einem gesellschaftlichen Sinn tue ich das eher nicht. Da sorge ich mich eher um andere Kinder, um andere Entwicklungen. Ich mache mir auch nicht so große Sorgen, ob wir, Jule und ich, das schaffen, denen ein richtiges Bild zu vermitteln. Ich glaube, das fällt uns aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen leichter als anderen. Zum Beispiel, weil wir eine freiere Zeiteinteilung haben. Zum Beispiel, weil wir die wirtschaftlichen Mittel haben. Zum Beispiel, weil wir die Unterstützung haben. Zum Beispiel, weil ganz viele Privilegien auf deren Lebensweg wirken.
Würdest du sagen, Jule und du, ihr lebt gleichberechtigt?
Wir versuchen es, was aus vielen Gründen nicht leicht ist. Das fängt mit dem Altersunterschied an. Ich bin älter als Jule und das heißt, ich hatte mehr Zeit, meine Karriere zu verfolgen. Und dieser Zeitvorsprung äußert sich ganz konkret in Punkten wie dem Verdienst. Dann ist Jule im Besitz einer Gebärmutter und ich nicht. Und das bedeutet übersetzt, dass wenn wir Kinder bekommen, dass sie eine völlig andere energetische Intensität dabei hat als ich. Und das sind alles Punkte, wo wir nach einer bestimmten Form von Gleichberechtigung streben, aber dieses Streben jetzt als erfüllt zu bezeichnen, das wäre, glaube ich, anmaßend, speziell von meiner Seite aus.
Aber ihr strebt es an.
Wir versuchen es.
Ja.
Ja.
Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich noch ein kleines Spiel mit dir spielen.
Ja.
Ich lese dir jetzt Anfänge von Sätzen vor, die du dann bitte vervollständigst, möglichst kurz. Erster Satz ist, ein echter Mann
hat eine Form von Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, das ihn nicht zur Gefahr für andere werden lässt.
Die präsentesten Männerfiguren meiner Jugend
waren mein Vater, waren zwei, drei Lehrer von mir und interessanterweise vergleichsweise wenige mediale Figuren.
Am schwierigsten fällt es mir als Mann,
die richtige Balance zu finden aus Selbstbewusstsein und Stärke einerseits und Verletzlichkeit andererseits, weil das auch eine sehr situative, phasenabhängige, personenabhängige Sache sein kann.
In diesen Situationen, wo du diese Balance finden musst, ist das eine bewusste Reflexion, dass du sagst, ah, da bin ich jetzt zu sehr in der Stärke, ich weiß, was zu tun ist.
Bewusste Reflexion hört sich so überlegen an. Das sind keine, also diese Balance zu finden, oder wenn ich völlig außer Balance in diesem Bereich bin, dann erkenne ich das manchmal erst später. Mhm. Dann ist es dann zum Beispiel ein Streit mit meiner Frau, wo ich in der Situation Stein und Bein schwöre, dass ich natürlich genau auf der richtigen und dann erst später merke, ah, das kann man auch auf eine andere Weise betrachten. Ich warne davor, deswegen auch dieses Weinen heimlich, dem, also habe ich ja schon gesagt, dass ich jetzt nicht mein favorisiertes Bild ist. Ich würde davor warnen, Verletzlichkeit und Selbstmitleid nicht ständig zu beobachten, weil das sich manchmal sehr ungünstig vermischt. Und erst recht Verletzlichkeit in der Öffentlichkeit hat eine ganz große Chance, ins Selbstmitleid zu kippen, was wiederum eine sehr toxische Eigenschaft sein kann. Manchmal ist sie nötig, im persönlichen Rahmen kann es manchmal sein, das ist eine schöne Droge. Ja, das ist genau wie Alkohol, funktioniert manchmal super. Ein bisschen Selbstmitleid über sich selber auskippen. Dann kommt man durch ein paar schwierige Phasen und hat ein paar tolle Begründungen, warum man jetzt irgendwie 3 Tage Playstation spielt oder keine Ahnung, was andere Männer da so machen. Also ich war nur eine Vermutung, ich spiele nicht Playstation. Aber öffentliches Trauern und Selbstmitleid liegen, oder öffentliches Zeigen von Verletzlichkeit und Selbstmitleid liegen manchmal nah beieinander.
Nächster Satz. Von meinem Vater habe ich gelernt.
Von meinem Vater habe ich gelernt, dass ich mir sehr genau anschaue, ob ich manche Dinge tue, die das Gegenteil von dem sind, was er mir vorgelebt hat. Und manche Dinge, die sehr intensiv nachahmen, das, was er getan hat. Und große Überraschung, manchmal ist das gar nicht so leicht auseinanderzuhalten.
Beispiel?
Mein Vater konnte sehr gut sowohl inszenieren wie auch manipulieren. Beides hängt miteinander zusammen und beides kann seinen Sinn haben. Und gerade im engeren Familien- und, glaube ich, auch sozialen Kreis kann Inszenierung ganz großartig sein und Manipulation total toxisch und destruktiv.
Was mein Verständnis von Männlichkeit am meisten herausgefordert hat,
war die Erkenntnis, dass zum Beispiel Sexualität nach manchmal sehr anderen und manchmal auch intellektuell schwer nachvollziehbaren Kriterien funktioniert, die mit den eigenen Überzeugungen und Anschauungen manchmal gar nicht so viel zu tun hat.
Ich wünschte, mehr Männer würden darüber sprechen.
Ich wünschte, mehr Männer würden darüber sprechen, dass wir ein Jungs- und Männerproblem haben, weil es aus meiner Sicht wenige männliche Vorbilder gibt, die diese Männlichkeit auf eine positive Art wirken lassen. Es gibt da ein offensichtliches Vakuum. Es gibt da eine offensichtliche Radikalisierung von jungen Männern in diese maskulistische Incel-Frauenhasser-Szene mit Anleihen an Pickup-Artists, mit Anleihen an dieses Alpha-Getue. Dass das vorhanden ist, ist für mich ein sehr besorgniserregendes Symptom. Dass positive Vorbilder im Männlichkeitskontext fehlen. Und zwar gerade solche, die auch einfach zugänglich sind. Wenn wir hier von 12-, 13-, 14-jährigen Jungs sprechen, dann rede ich nicht von einer, sagen wir mal, gesellschaftlich feministisch geprägten Männerdiskussion oder irgendwelchen Büchern, die jetzt mal gefälligst gelesen haben sollen, sondern dann rede ich davon, dass die Vorbilder, die solche junge Männer haben oder Jungs haben, dass die mit einer gewissen Plakativität funktionieren müssen, mit einer gewissen Einfachheit, mit einer gewissen Verständlichkeit und dass sie gleichzeitig nach bestimmten Regeln spielen müssen. Und da gibt es vergleichsweise wenig. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum so viele junge Männer solchen Frauenhassern auf den Leim gehen.
Lass uns da gleich, da sprechen wir im Bonusteil nämlich nochmal drüber. Da steigen wir nochmal ein bisschen tiefer ein, was das Internet so damit zu tun hat. Ich lese den nächsten Satz vor. Ich hätte gerne schon früher verstanden,
wie Männer, Frauen, Geschlechter, Sexualität miteinander zusammenhängen, weil ich dafür aus meiner Sicht vergleichsweise lange gebraucht habe, und erst danach verstanden habe, dass ganz viele Dinge, die mich umgetrieben haben, direkt damit zu tun hatten. Kompensation von einer nicht erwünschten Wirkung auf das andere Geschlecht zum Beispiel. Hätte ich das früher auch in der Selbstanalyse, in der Selbstschau gemerkt, dann wären mir 1, 2, 3 schwierige Wolten in meinem Leben vielleicht erspart geblieben.
Mhm. Letzte Frage. Heimlich oder stolz? Weinen muss ich?
Weder noch. Heimlich halte ich für falsch und stolz halte ich für falsch.
Ja, wann musst du weinen?
Ich muss weinen in traurigen Situationen. Ich muss weinen, wenn ich mich an bestimmte Dinge erinnere, die in meinem Leben schwierig waren. Ich muss manchmal auch über verschüttete Milch weinen, obwohl man das nicht tun soll. Ich muss manchmal weinen, weil ich in einer Situation erkenne, dass ich falsch lag. Ich muss manchmal weinen, weil ich innerhalb meiner Beziehung merke, dass mir an manchen Stellen, ohne dass ich das wollte, eine bestimmte Form von Kontrolle entglitten ist, was wiederum schwierig ist. Ich muss manchmal weinen, weil ich selbstmitleidig bin. Und das alles finde ich völlig legitim, wenn man das für sich und privat macht. Und ich finde es schwierig, wenn man das zu stark nach außen trägt. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man in der Öffentlichkeit weint. Ich finde die Pose, in der Öffentlichkeit zu weinen, nicht immer richtig.
Danke, Sascha, insbesondere für deine Offenheit. Im Bonusteil sprechen wir jetzt noch über das Internet, dein Steckenpferd.
Ja, du als absolutes Hobby, mein großes Ding.
Das große Hobby Internet. Und dann sprechen wir darüber im Bonusteil, wie gehen wir damit um, dass da im Netz gerade ziemlich toxische Männlichkeitsbilder eine ganze Generation junger Männer erreichen. Und dann hoffe ich, dass du vielleicht irgendwie Tipps hast, wie wir damit umgehen, Skills und so weiter und so fort. Den Bonusteil findet ihr direkt unter dieser Folge im Feed der Podimo-App. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr das weiterempfehlt. Um nichts zu verpassen, folgt dem Podcast gerne auch auf Instagram unter Männerweinheimlich mit AE-Podcast. Den Link und alle anderen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war Männerweinheimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.